Gut, also ich hatte ein bisschen so meine Bedenken bei der Vorbereitung. Ich weiß ja, wie man oft, wie welche Lehre bei den Menschen ankommt, die man so von Gott bringt. Manche sind bequemer, manche sind ein bisschen unbequemer, aber sind sie trotzdem wichtig und richtig. Und so war es auch bei mir jetzt. Ich war in großer Versuchung, eine Predigt zu halten, wo ich mir dachte, ja, das ist leicht verdaulich, hört man sich gerne an, ist auch sehr wichtig. Ich habe mich für was anderes entschieden, für eine etwas herausforderndere Worte oder sich Gedanken zu machen. Wisst ihr eigentlich das Thema? Nee, gell? Überraschung, ich sag's euch. Warum feiern wir Weihnachten? Was ist das Thema? War ja ein recht großes Ereignis vor 2024 Jahren. Circa, Pi mal Daumen, wo Jesus geboren ist, auf diese Welt kam, aber hat einer eine Idee, warum wir eigentlich Weihnachten feiern? Also ich verspreche es euch gleich, ihr werdet wahrscheinlich alle falsch liegen, aber ihr dürft gerne antworten. Ich möchte euch entlasten. Also, als Erinnerung? Gedenken? Geburtstag? Tradition, da kommen wir schon ins Nähere. Geschenke, ja. Frag mal ein Kind, warum Weihnachten? Endlich was zu gehen. Also, Geburtstag war lange her. Endlich mal wieder ein Geschenk. Hat einer noch eine Idee? Weil Jesus lebt, feiern wir Weihnachten? Ich freue mich, dass diese Antworten kommen. Das ist auch alles ist sehr schön, dass es kommt. Aber jetzt kommt's, gell? Aber mal eine Frage: Gibt es eine Bibelstelle, wo Gott sagt, mein Wille ist, feiert Weihnachten? Feiert? Nein. Seid ihr sicher? Gut. Da bin ich beruhigt. Es gab Gemeinden, die waren sich nicht sicher. Okay, also es steht tatsächlich nicht in der Bibel. Gott sagt ja eigentlich ganz genau in seinem Wort, wie er angebetet werden will und wie er sich geliebt fühlt. Und jetzt machen wir was, was Gott uns nicht aufgetragen hat. Ist das komisch? Ist schon komisch. Also ich möchte euch Weihnachten nicht verderben mit dieser Predigt, auf keinen Fall. Aber ich möchte, dass wir ein bisschen so ins Nachdenken kommen darüber. Weil oft nimmt man Dinge im christlichen Glauben und Glaubensleben und Glaubenspraktiken für selbstverständlich, macht man schon immer so, war schon immer so, haben unsere Vorfahren gemacht, macht der Bund so. Man hat viele Gedanken, warum man etwas macht. Ich bin so ein Typ, ich streiche das alles und gucke immer nur in die Bibel. Weil ich denke, das Wichtigste ist immer das, was Gott will. Das ist doch eigentlich das, was wir Christen auch wollen, oder? Ein Kind Gottes sagt doch nicht mehr, ich regiere, sondern Jesus ist mein Herr, er regiert. Sein Wille soll geschehen, oder? Seid ihr da einverstanden? Jesus hat doch gesagt, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe, Vater. Das, was du willst, in allen Dingen hat Gott sich gedemütigt. Jesus hat immer gesagt, egal was er gesagt hat, diese Lehre ist nicht von mir. Was ich tue das, was ich im Vater im Himmel tun sehe. Ich rede das, was der Vater im Himmel mir sagt, das rede ich zu euch. Jesus hat sich 100% demütig dem Vater unterstellt und hat gesagt, Vater, du in mir, du regierst, du entscheidest und nach dir handle ich. Und das ist unser Vorbild für unser Christenleben, dass wir das Gleiche tun und sagen, Jesus, regier du in allen Dingen. Dein Wille soll geschehen. Und es ist ein Ringen und es ist ein Kampf und es ist nicht leicht. Das ist der Kampf gegen das eigene Fleisch. Ne? Aufzugeben und zu sagen, nicht mehr mein Wille geschehe, sondern Jesus, dein Wille geschehe. Die zentralste Botschaft, was ihr auch gesagt habt, wir feiern die Geburt Jesu und ich denke und ich hoffe, ihr werdet in den nächsten 2, 3 Adventen und Wochen noch ganz viel in der Predigt darüber hören, über die Liebe Gottes, über die rettende Botschaft Gottes und die Auswirkungen. Das werdet ihr, denke ich, noch ganz oft hören, deswegen möchte ich das jetzt nur kurz in 2 Minuten so ein bisschen anstoßen, also ein paar Gedanken weitergeben. Und dann kommen wir nochmal auf dieses Warum zu sprechen. Warum Weihnachten? Warum Jesus auf diese Welt kam, das ist, denke ich, und auch euch ganz, ganz klar. Die Bibel spricht davon, dass der Mensch verloren ist. Das heißt, Adam und Eva haben gesündigt. Den Sündenfall habt ihr alle, kennt ihr alle in- und auswendig. Ne? Es war kein Apfel, es war eine Frucht. Ja? Und der Teufel kam zu Adam und Eva und hat gesagt, du, ihr könnt ruhig davon essen, kein Problem. Gott sagt, an dem Tag, wo du davon isst, werdet ihr gewisslich sterben. Also er hat was ganz anderes gesagt. Jetzt war es doof, leider hat die Eva nicht an Gott und Gottes Wort und Gebot geglaubt, sondern Teufel. Ja. Also, er war quasi Gottes Wort und Gebot ungehorsam, das Gesetz zur Freiheit, um Freiheit mit Jesus im Paradies zu leben, was gegeben war, hat Adam und Eva nicht gehört, sondern sie haben auf die Schlange gehört. Sie waren der Schlange, dem Teufel, gehorsam. Sie haben auf ihn gehört und auch noch die Tat vollbracht, also haben sie ihm gehorcht. Und durch Unglauben ist der Mensch verloren gegangen. Er hat nicht Gott und seinem Wort geglaubt, ist nicht, sondern der Schlangewort haben sie geglaubt, dem Teufelwort. Und deswegen werden die Menschen auch nur durch den Glauben wieder gerettet. Weil sie durch Unglauben verloren gegangen sind, weil sie an diese Schlange geglaubt haben und gehört haben und darauf vertraut haben. Und dann hat Gott gesagt, oh Mann, der Mensch hat gesündigt, ich bin heilig, wir können nicht mehr in Gemeinschaft in diesem Paradies leben, raus aus dem Paradies. Und vor allem sagt Gott, hey, er darf keinen Zugang mehr haben zum Baum des Lebens. Vorher hatten wir Zugang zum Baum des Lebens im Paradies, Adam und Eva. Wir sind für die Ewigkeit gemacht, um in Gemeinschaft mit Gott in Ewigkeit zu leben. Aber das ist was passiert, der Mensch hat gesündigt, hat sich gegen Gott entschieden und Gott sagt, raus, damit er nicht von dem Baum des ewigen Lebens ist. Könnt ihr mal nachlesen, das ist ganz spannend, sagt er tatsächlich. Und dann geht er raus aus dem Paradies, stellt noch einen Engel davor, damit er auch nicht wieder reinkommt und jetzt ist der Mensch getrennt von Gott. Und das ist der Hauptgrund, würde ich behaupten, warum wir Weihnachten feiern. Der Mensch ist getrennt von Gott, verloren. In Sünden, sowohl hier in dieser Erde, als auch im Tod hinaus die Hölle. Hölle, habe ich es gesagt? Ja, habe ich gesagt. Hölle ist so ein Begriff, darf man in vielen Gemeinden nicht sagen. Ich hoffe, ihr könnt damit leben. Wenn nicht, lese ich es euch vor, ist ganz biblisch, der Begriff Hölle. Und das ist das Hauptproblem des Menschen. Der Mensch ist verloren, ist getrennt von Gott. Und Gott sagt, Mensch, ich liebe aber mein Geschöpf, den ich geschaffen habe. Und ich möchte, dass kein Mensch verloren geht. Und ich lese euch ganz kurz, oder ich zitiere es euch aus Johannes, die Weihnachtsgeschichte aus Johannes. Habt ihr die schon mal gehört? Ja? Weihnachtsgeschichte in Johannes, steht da was? Nee, ich sag's euch. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Alle Details mal weggelassen, das ist Weihnachten. Mit Krippe, Geburt und so weiter. Ne? Jesus, Gott sagt, ich sende meinen Sohn, ich gebe mich selbst, Gott wird Mensch, sendet den zu uns, damit er uns rettet von der Verlorenheit, von der Sünde. Und unter der Sünde leiden wir alle. Die Konsequenzen von Sünde ist immer negativ. Sünde hat immer negative Konsequenzen für dich, für dein Leben, für deine Persönlichkeitsentwicklung. Aber auch für alle Mitmenschen, die dir begegnen. Und Gott sagt, du, ich möchte weder, dass der Mensch hier auf der Erde leidet, noch dass er in die Hölle kommt. Ich möchte ihn erretten. Und deswegen schickt er einen Retter. Ein Retter kann nur retten, was verloren ist. Ne? Sonst wäre er ja kein Retter. Und dieser Jesus kommt als Retter auf diese Menschen, auf diese Welt. Mit dem Programm, mit dem Plan Gottes, eben gerade den Menschen zu retten. Licht hat keine Macht über die Finsternis. Sobald Licht angeht und egal wie schwach es ist, muss die Finsternis weichen. Und genau das hat Jesus gemacht. Er kommt auf diese Welt. Gott schickt den Sohn, weil er uns liebt. Und das ist der zentrale Botschaft von Weihnachten, ne? Dass eben gerade die Liebe Gottes zu uns gekommen ist. Und ich möchte jedem ermutigen, dass man diese Liebe Gottes, diesen Jesus finden kann. Ich überspringe einiges, weil das werdet ihr alles die nächsten Wochen noch hören. In Jeremia 29 sagt Gott, wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr ernsthaft mit ganzem Herzen nach mir verlangt, werde ich mich von euch finden lassen. Ist doch eine gute Botschaft, oder? Ich finde es ganz fantastisch. Und ich ermutige jeden jungen Mann, der sagt, ja, ist ja alles gut, aber ich kann es nicht glauben. Dann habe ich gesagt, dann fang doch mal an zu suchen. Fang doch mal an, Gott von ganzem Herzen zu suchen. Mit einer Herzenseinstellung, die sagt, Herr, ich bin offen, gibt's dich wirklich? Und dann sage ich ihm, fang da und da an zu lesen in der Bibel und dann such mal nach Gott vom echten Herzen. Und Gott sagt, ich möchte die Menschen erlösen, ich möchte sie erretten, ich möchte die Erkenntnis geben, dass sie verloren sind, dass ich sie liebe, dass ich sie retten will. Und das ist das, was wir feiern am Weihnachten, wenn ihr mich fragt. Der Grund unserer, ich finde den Satz unten so schön, gell? Ohne Jesus gäbe es keinen Grund zu feiern oder so, steht da so ähnlich, oder? Genau. Finde ich ganz klasse. Das ist genau das, worum wir Christen auch an Weihnachten denken. Und das dürfen wir auch. Und es ist sehr, sehr gut. So, jetzt kommen wir nochmal zurück zu der Predigt heute. Warum feiern wir Weihnachten? Wir wollen Gottes Willen tun. Wir wollen auch Gott anbeten, wie er sich angebetet fühlt. Also wenn ich meiner Frau, stellt euch mal vor, sie hat die Liebessprache der Geschenke nicht und sie kann nichts mit Blumen anfangen. Jetzt bringe ich ihr aber, weil ich bin ja ein Mann, ich denke, die Frauen sind ja alle gleich, jetzt bringe ich ihr jeden Tag eine Blume vorbei und damit sie sich geliebt fühlt. Wird sich meine Frau freuen? Nein, wenn sie damit nichts anfangen kann, wird sie sagen, was stellt ihr mir jeden Tag Biomüll auf den Tisch? Ich brauche das nicht. Ne? Die wird liebesmäßig verhungern, meine Frau. Wenn ich ihr jeden Tag einfach, ich sag mal 0815 Standard Liebe auf den Tisch stelle und sag, hier, fühl dich mal geliebt. Das Problem ist leider, dass wir Christen mit Gott ganz oft so umgehen. Also wenn ich verheiratet bin, hoffentlich lernst du deine Frau kennen, lernst deinen Partner kennen, guckst, welche Liebessprache er hat, damit er liebesmäßig nicht verhungert. Liebe Frauen, die verheiratet sind, ich hoffe, ihr wisst alle, wie euer Mann sich geliebt fühlt. Das ist wichtig. Sonst verhungert auch ein Mann liebesmäßig. Und ebenso, liebe Männer, ich hoffe, ihr wisst, wann eure Frauen sich geliebt fühlen, welche Bedürfnisse sie haben. Das ist ganz wichtig. Und so, es gibt immer eine Frage, die stelle ich jetzt nicht, aber ich blamiere manchmal manche Gemeinden, indem ich sie frage, wann fühlt Gott sich eigentlich geliebt? Wann fühlt Gott sich geliebt? Das sagt er ganz genau in der Bibel. Und als Christen sollten wir eigentlich Profis sein, diese Frage zu beantworten, weil wir wollen ja auch mit unserem Leben Gott zurücklieben. Die Liebe, die er uns geschenkt hat, die Vergebung, die Hoffnung, das ewige Leben über den Tod hinaus, wir wollen ihn doch zurücklieben. Und dann wäre es doch gerade richtig, dass wir auch wissen, wann fühlt Gott sich geliebt. Um ihn dann auf die richtige Art und Weise zurückzulieben. Dass wir ihm nicht jeden Morgen eine Blume auf den Tisch stellen und sagen, so Gott, fühl dich jetzt mal geliebt. Sondern dass wir ihn so lieben, wie er geliebt werden möchte. Und ein Punkt davon ist, dass wir nach seinem Willen fragen und in seinem Willen leben. Und deswegen ist es mir so wichtig, Weihnachten mal zu überdenken. Es steht jetzt nicht in der Bibel, Gott hat nicht gesagt, feiert meine Geburt, wir machen es aber trotzdem. Soll ich euch jetzt oder am Ende verraten, warum wir feiern? Wer ist für am Ende? Wer ist jetzt? Okay, doch einige jetzt, dann mache ich es gleich, sonst wartet ihr auf die Antwort und hört nicht mehr zu. Warum feiern wir Weihnachten? Der Grund, warum wir Weihnachten feiern, ist ein eigentlich ganz traditioneller Grund. Damals haben die Menschen in der Gesellschaft den Sonnengott Sol Invictus angebetet, am 25. Dezember. Und das war ein sehr heidnisches Fest, auch mit bedenklichen, vielleicht leicht okkulten Traditionen behaftet. Und dieses, bitte? Ja, danke. Ja, also wie gesagt, mein Anliegen ist es nicht, Weihnachten zu verderben, nur euch vielleicht ein bisschen herauszufordern. Ne? Wir wollen ja Gott nachfolgen und genau. Weihnachten, genau dieses heidnische Fest, Sol Invictus, diesen Sonnengott angebetet und jetzt ist Folgendes passiert, die große damalige Staatskirche, die katholische Kirche hat gesehen, viele Menschen kommen zum Glauben an die Bibel, an Gott. Aber sie gehen immer noch zur Sonnengottanbetung. Das geht ja nicht. Ist ja komisch. Und dann haben die gesagt, die katholische Kirche, wir machen jetzt eine Alternative. Wir feiern jetzt die Geburt unseres Gottes. Damit die Gläubigen, die schon gläubig sind, nicht mehr zu dieser Sonnengottanbetung gehen. Und dann haben sie gesagt, so, und jetzt feiern wir Jesu Geburt. Und wir machen es an dem gleichen Tag als Alternativprogramm zu diesem heidnischen Fest. Interessant, oder? Und alle Bräuche, die wir an Weihnachten haben, Plätzchen, Baum, alles Mögliche an Traditionen, Stollen, egal was, kommt eigentlich aus dem heidnischen Fest. Aus der Sonnengottanbetung. Wurde ein bisschen umgemünzt, ja? Die verschiedenen Opfergaben sind jetzt alle verarbeitet im Stollenbrot und so. Ist sehr interessant. Ich möchte euch nicht mit Geschichte langweilen. Wenn ihr euch da mal informieren wollt, könnt ihr es gerne machen. Aber alles an Tradition letztlich von Weihnachten kam von diesem heidnischen Fest der Sonnengottanbetung und hat man umgemünzt, eben gerade für so ein bisschen christlich gemacht. So, was machen wir jetzt? Wir wissen eigentlich, das ist ein katholisches, menschengemachtes, gut gemeintes Alternativfest, Weihnachten. Das ist so die geschichtliche Grundlage. Sollen wir es jetzt feiern oder nicht? Als Menschen, die Jesus nachfolgen? Ja, also ich würde euch tatsächlich sagen, gebt euch selbst die Freiheit, wenn ihr sie habt, feiert es voll Freude. Und wenn ihr sagt, nee, ich habe Bedenken, dann versteht auch die Menschen, die Bedenken haben und sagen, sie machen es eher nett. Ne? Die Christen, die, es gibt einige Christen, ich weiß nicht, ob wir sie schon mal kennengelernt haben, die Hintergründe kennen und dann sagen, nee, dann möchte ich kein Weihnachten so richtig feiern. Andere sagen, Mensch, ja, okay, der Ursprung ist nicht ganz so, ein menschengemachtes Fest, Gott sagt nicht, feiert es, aber wir machen es halt trotzdem, ehrt es Gott wirklich. Und dann sagen sie, aber was ist denn Weihnachten für die Gesellschaft? Viele Menschen, die nicht in die Gemeinde kommen, kommen in dieser Zeit in die Gemeinde. Und es ist eine der größten Evangelisationsmöglichkeiten, die Gemeinden haben, um Menschen zu erreichen, die sonst nie in die Gemeinde kommen. Ja? Beerdigung, Taufe, Weihnachten, Ostern. Noch was? Kommunion? Hochzeit, ja. Genau. Also es gibt so ein paar Sachen, wo dann auch Leute, die gar nichts mit Jesus und Bibel zu tun haben, die Gemeinde eine tolle Möglichkeit hat, Menschen das Evangelium zu erzählen. Und dazu würde ich euch auch ermutigen, ne? Am Weihnachten ruhig das Evangelium zu erzählen. Keine Angst zu haben, die Leute zu schockieren oder sonst irgendwas. Das Evangelium, der Geist Gottes wirkt ja durchs Wort Gottes. Und wenn ihr das Wort Gottes bringt, dann wird er wirken. Also nur Mut dazu, auch an Weihnachten gerade diese Möglichkeit zu nutzen, von Jesus zu erzählen. Wir kommen jetzt, ich lese mal einen Text vor, um den es heute geht. Ich habe nicht so viel Zeit, gell? Ich versuche mich zu beeilen. Aus 4. Mose 20. Der hat scheinbar gar nichts damit zu tun. Ich lese ihn trotzdem mal vor und dann erkläre ich, was los ist. 4. Mose 20, ab Vers 2 lese ich mal vor. Und die Gemeinde, also es geht ums Volk Israel, die waren unterwegs in der Wüste, waren in der Wüstenwanderung, diese 40 Jahre, und dann passiert Folgendes. Und die Gemeinde hatte kein Wasser, darum versammelten sie sich gegen Mose und Aaron, und das Volk haderte mit Mose und sprach, ach, wenn wir doch umgekommen wären, als unsere Brüder vor dem Herrn umkamen. Und warum habt ihr die Gemeinde des Herrn in die Wüste gebracht, damit wir hier sterben, wir und unser Vieh? Warum habt ihr uns aus Ägypten herausgeführt, um uns an diesen bösen Ort zu bringen, wo man nicht säen kann, wo man keine Feigenbäume, noch Weinstöcke, noch Granatäpfel zu finden sind? Ja, nicht mal Trinkwasser. Für die, die mitlesen wollen, 4. Mose 20, Abvers 6 jetzt. Und Mose und Aaron gingen von der Gemeinde weg zum Eingang der Stiftshütte, fielen auf ihr Angesicht und die Herrlichkeit des Herrn erschien ihnen. Und der Herr redete zu Mose und sprach, nimm den Stab und versammle die Gemeinde, du und dein Bruder Aaron. Und rede zu dem Felsen vor ihren Augen, so wird er sein Wasser geben. So sollst du ihnen Wasser aus dem Felsen verschaffen und der Gemeinde und ihrem Vieh zu trinken geben. Da holte Mose den Stab von dem Herrn, wie er ihm geboten hatte, und Mose und Aaron versammelten die Gemeinde vor dem Felsen. Und er sprach zu ihnen, hört doch, ihr Widerspenstigen, werden wir euch wohl aus diesem Felsen Wasser verschaffen? Und Mose hob seine Hand auf und schlug den Felsen zweimal mit seinem Stab. Da floss viel Wasser heraus, und die Gemeinde trank und auch ihr Vieh. Der Herr aber sprach zu Mose und Aaron, mal bis hierhin, hat doch alles geklappt, oder? Nee, hat nicht geklappt. Herr Gott, sagt doch was, Wasser kommt, alle trinken, wunderbar. Nicht schlagen, gut. Der Herr aber sprach zu Mose und Aaron, weil du mich nicht geglaubt hast, um mich den Kindern Israels zu heiligen, sollt ihr diese Gemeinde nicht in das Land bringen, das ich ihnen gegeben habe. Das ist das Haderwasser, wo die Kinder Israel mit ihrem Herrn haderten, als er sich an ihnen heilig erwies. Sehr gut. Ich schildere das ganz kurz nochmal. Das Volk hat ein Problem. Es hat ein lebensbedrohliches Problem. Wenn man in der Wüste kein Wasser hat, stirbt man. Okay? Und sie machen eine Sache richtig, das Volk. Das Volk geht zu Mose und Aaron. Mose und Aaron waren die Stellvertreter Gottes. Okay? Sie gehen zu ihnen. Das ist gut. Das ist genau richtig. Wenn wir Probleme haben im Leben, ich weiß nicht, wie ihr lebt in eurem Glaubensleben, ob ihr immer gleich ins Gebet geht und zu Gott geht und sagt, ich habe einen Mangel, ich gehe ins Gebet. Oder sagt ihr, ich habe einen Mangel, das Konto ist gedeckt, Amazon, zack, bestellt, fertig. Ganz oft im Alltag erwische ich mich selbst, wie ich gar nicht für die Dinge, die ich habe ja Arbeit und ich habe ja Geld und ich kann mir was leisten und ich mache mir gar nicht mehr den Gedanken überhaupt in vielen alltäglichen Dingen zu beten. Und jetzt ist es hier natürlich ein großer Mangel, den sie haben, aber ich möchte euch ermutigen, auch in kleinen Dingen, egal, auch wenn ihr es selbst in der Hand habt, euer Leben, und sagt, das kann ich gerade selber mich drum kümmern, in allen Dingen erstmal zu Gott zu gehen. Erstmal zu beten. Erstmal zu sagen, Vater, schau mal, so und so und so. Selbst bei Kleinigkeiten. Jetzt hatten wir die Lucy ganz neu, uns haben Babyklamotten gefehlt. Das Konto war gedeckt. Wir können kaufen ohne Ende. Da brauchen wir uns keine Gedanken machen. Und wir haben trotzdem gesagt, nee, wir haben einen Mangel, wir beten jetzt erstmal. Dann haben wir gebetet, Herr Jesus, uns fehlen Babyklamotten, jede Menge. Wir haben so gut wie nichts gehabt, ne? An Klamotten, ja, die fünf Geschenke, die man so kriegt, ja, da hat man so ein paar Schlüpferle und so. Aber richtig Babyklamotten über eine Zeit hinweg hatten wir nicht. Haben wir gebetet und sind spazieren gegangen. Dreimal dürft ihr raten. Auf dem Spaziergang laufen wir an 3 oder 4 Kisten voll mit Klamotten. Von allen Größen, von Baby bis, Lucy trägt sie heute noch, die Klamotten. Und keine runtergekommenen, sondern echt tolle, schöne. Gute, nicht abgetragene. 4 Kisten voller Klamotten, also hätten wir die gezahlt, keine Ahnung. Und ums Geld ging es ja nicht. Das Konto war ja gedeckt, ich hätte ja auch sofort kaufen können, kein Problem. Aber wir haben gesagt, nein, wir beten mal. Wir wollen, also als Prediger ist es immer sehr schwer, das, was du predigst, solltest du auch tun. Ne? Solltest auch leben, ja, sonst kannst du nicht so viel erzählen. Aber, und es war, vielleicht war das sogar in der Zeit 2020, ja, da ist sie geboren. Ja, tatsächlich. Ist sogar kurz vor ihrer Geburt gewesen, die Predigt, die ich hier gehalten habe jetzt, über, dass wir an allen Dingen Gott vertrauen und ihm das anvertrauen und beten. Und es war so schön, das zu erleben. Weißt du, du betest, du könntest dir das eigentlich selbst beschaffen, aber du gehst erstmal zu Gott und erwartest, dass er es macht. Und er hat es gemacht. Und das kann er auch machen. Er muss es nicht machen. Ich meine, er hat dich auch gesegnet mit Geld und kannst auch einkaufen gehen, ne? Aber einfach dieses Denken im Kopf, nicht alles für selbstverständlich und ich kann es selber und ich hab's ja und ich weiß ja, wie es geht, sondern in allen Dingen erstmal Gott zu bitten. Auf der Arbeit, ja, in diesem Gästehaus, wo ich gerade bin, da ist irgendwas kaputt, irgendeine Reparatur, ein Wasserfleck. Der erste Schritt, ja, wir rufen halt die Handwerker, das und das, wir kommen nicht weiter. Und ich sag so, wieso beten wir nicht eigentlich erstmal? Ha, beten, was soll Gott da helfen? Wir haben ein paar auch ungläubige Mitarbeiter. Du wirst erstmal verlacht. Da kann Gott jetzt auch nicht helfen, ne? Beim Wasserfleck, was soll er da machen? Ne? So nach dem Motto. Aber ich finde es so wichtig, auch bei solchen kleinen Dingen im Alltag, da ist ein Problem auf der Arbeit, erstmal beten. Der Laptop geht nicht an, man hat irgendwelche Probleme auf der Arbeit oder irgendwas. Erstmal beten. Erstmal zu Gott. Wäre doch schön, wenn wir diese Reaktion als Kinder Gottes hätten. Wenn meine Kinder mit ihren Problemen, die rennen eigentlich immer erstmal zu mir. Die streiten sich, sie rennen zu mir. Sie verletzen sich, sie rennen zu mir. Weil sie wissen, bei mir, ich kann ihnen helfen. Gute, gesunde Kinder, die gehen eigentlich immer gleich zu ihren Eltern. Bei jedem kleinen bisschen. Es gibt Kinder, habe ich leider auch erlebt, das ist nicht normal, die versuchen alles mit sich selbst auszumachen. Die haben ein Problem und verschließen sich dann zurück und versuchen selber klarzukommen. mit ihrem Problem. Das gibt's ganz selten. Die meisten Kinder haben ein Elternvertrauen, dass sie einfach, sobald irgendwas Kleines ist, zu ihren Eltern rennen und wissen, da wird mir geholfen. Und das Volk macht es. Sie gehen zu Mose und Aaron, allerdings nicht in einer bittenden Haltung, sondern in einer hadernden Haltung. Sie gehen hin und sie beschweren sich. Sie ziehen gegen Mose und Aaron. Sie versammeln sich gegen ihn und das Volk haderte mit Mose und sprach. Also hadern im Sinne von streiten, im Sinne von verklagen. Und das ist schon die Herzenshaltung des Volkes. Ne? Sie haben ein Problem. Sie gehen zu Mose und Aaron, das ist richtig, aber die Herzenshaltung ist nicht bittend, demütig, sondern gleich verklagend. Und die Sache ist ja die, das Volk hatte ja ganz schön viel mit Gott erlebt. Und irgendwer hat schon irgendwie 4. Mose 17, sorry, da steht es ja auch schon. Die haben das schon mal erlebt. Sie haben schon mal erlebt, dass sie Wasser vom Felsen bekommen haben. Es war also nicht die erste Situation, in der sie nichts zu trinken hatten, sondern es war tatsächlich schon die zweite Situation, in der sie nichts zu trinken hatten. Und in dieser zweiten Situation gehen sie zu Mose, sie beschweren sich. Warum habt ihr die Gemeinde des Herrn in diese Wüste gebracht, damit wir hier sterben, wir und unser Vieh? Dass wir hier in diesem bösen Ort umkommen. Und dann sagen sie, ach, wären wir doch in Ägypten, wären wir doch noch in der Gefangenschaft. Und dann geht Mose und Aaron von der Gemeinde weg zum Eingang der Stiftshütte und fielen auf ihr Angesicht und die Herrlichkeit des Herrn erschien ihnen. Mose und Aaron, wenn sie mit Gott reden wollten, gingen eigentlich immer in die Stiftshütte. Jetzt fallen sie vor der Stiftshütte nieder. Denn auch ihr Herz war schon gefüllt mit Unglaube. Das erfahren wir später. Als Gott sie tadelt für ihr Verhalten, merken wir, dass sie schon voller Zweifel und Unglaube zu Gott gegangen sind. Deswegen gehen sie gar nicht erst in die Stiftshütte rein. Gott begegnet ihnen draußen vor der Stiftshütte. Und dann sagt Gott, der Herr spricht zu Mose und gibt ihm einen Auftrag. Nimm den Stab, gell? Versammel die Gemeinde, nimm Aaron mit und dann rede zu dem Felsen. Was hat Mose gemacht? Stab genommen. Gut. Er hat die Gemeinde versammelt. Er hat Mose und Aaron, zusammen haben sie das getan. Und dann hat er was gemacht? Geschlagen. Warum hat er geschlagen?
Ja.
Ja. Wir sind hier, sie hat gesagt, das hat er beim ersten Mal gemacht. 2. Mose 17 hat er auf den Stein geschlagen. Jetzt soll er zu dem Stein, zu dem Felsen reden. Ihr stellt euch mal den Mann vor, da steht das ganze Volk und er soll zu einem Felsen sprechen. Wie dumm. Wieso soll ich jetzt zu dem Felsen sprechen? Da mache ich mich ja lächerlich, dass ich zu einem Stein rede. Na, dann schlage ich drauf, weil wir sind hier beim 0815 Christsein. Ist Tradition. Hat doch schon mal geklappt. Machen wir gerade nochmal. Ja? Hat vor ein paar Jahren geklappt, als ich auf den Felsen geklopft habe. Also mache ich das nochmal. Reden ist ein bisschen, also was denken die denn von mir? Wenn ich jetzt zu einem Felsen rede. Mose hat in dieser Hinsicht, war er nicht gehorsam, was Gott ihm gesagt hat. Deswegen gibt es auch später eine echt harte Strafe, ne? Für Mose und Aaron. Er war nicht gehorsam auf Gottes Wort, sondern er hat das gemacht, was er für gut geheißen hat. Er hat sich für 0815, Tradition, hat ja schon mal geklappt, entschieden. Und er hat nicht sich nach dem Willen Gottes ausgestreckt. Mose handelte menschenorientiert. Es macht doch gar keinen Sinn, auf den Felsen zu reden. Das ist doch dumm. Ich vertraue mich auf die Tradition, auf das, was schon geklappt hat, auf meine Erfahrung. Ihr merkt vielleicht so ein bisschen, worauf ich hinaus will. Gell? Der Fels aber, für was steht der Felsen? Jesus. Ja. Sicher? Ja, natürlich. Warum sicher? Sehr gut, das ist es, weil es in der Bibel steht. Ganz einfach. Ich lese mal vor, zwei Stellen. Erstmal Psalm 114. O Herr, erhebe vor deinem Angesicht des Herrschers, vor dem Angesicht des Gottes Jakobs, der den Fels verwandelte in einen Wasserteich, den Kiesfels in einen Wasserquell. 1. Korinther. Denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der ihnen folgte, der Fels aber war Christus. Das Volk wurde von Gott am Leben erhalten, in einer lebensbedrohlichen, sterbenden Situation, kein Wasser in der Wüste. Er gibt Leben, er gibt Wasser und er ist der Fels und mit ihm sollte geredet werden nach dem Auftrag Gottes. Mose sollte nicht zu dem sündigen, widerspenstigen Volk reden, das gemurrt hat gegen Mose, sondern sollte sich auf den Felsen ausrichten, vor den Augen des Felses, des Volkes. Vor den Augen des Volkes sollte er sich auf dem Felsen ausrichten und mit ihm reden. Und genauso sind wir Menschen auch aufgefordert oder es ist unser Auftrag als Kinder Gottes, uns an Christus auszurichten. Nicht an Traditionen, nicht an Dingen, die uns gut gefallen, gut schmecken, gut aussehen, unser fleischliches Herz befriedigen, oder was den Menschen gefällt. Wie oft bin ich als Pastor in Versuchung, wenn ich eine Predigt vorzubereite, weiß ich ganz genau, was kommt gut an und was kommt nicht gut an. Weiß ich einfach. Und wie oft stehe ich in Versuchung, Predigten oder Sachen dann zu sagen, weil ich weiß, das ist leicht erträglich, das ist gut bekömmlich, das kann man gut anhören. Und wie oft, also eigentlich immer, entscheide ich mich dann für den anderen Weg. Für das, was Gott will. Für das, was einfach geschrieben steht. Auch wenn es ein bisschen unbequem ist und man vielleicht Buße tun muss und umkehren muss. Auch wenn es schwerfällt. Ja, ich würde ansonsten nicht mehr predigen, wenn ich menschengefällig predige. Ne, im Neuen Testament haben wir es auch in Paulus, wo er sagt, würde ich menschengefällig reden, wäre ich kein Knecht Christi. Ja. Und genau das sollten wir auch tun. Und ich möchte euch auch als Gemeinde ermutigen, immer nach dem Willen Gottes zu fragen, was Gott will. Nicht, was denken andere von mir. Die dürfen denken, was sie wollen. Verrückter Spinner. Meine Frau hat mal gesagt, ich bin sowieso Außenseiter, weil ich ein bisschen schüchtern bin. Aber wenn ich schon Außenseiter bin in meiner Ausbildung, dann doch bitte für Jesus. Also erzähle ich den jetzt Leuten von Jesus, dann werde ich Außenseiter, weil ich ein verrückter, gläubiger Spinner bin, ja? Weil ich bin eh Außenseiter. Also dann lieber Außenseiter für Jesus. Und so möchte ich euch auch ermutigen, einfach immer sich auf den Felsen auszurichten, in allen Dingen. Und auch bei Weihnachten, gerade bei diesem Thema. Ich habe es erlebt, ich habe mit vielen Leuten gesprochen in meiner Pastorenzeit und sie haben gesagt, oder erstmal, was ich festgestellt habe, ich habe festgestellt, dass Weihnachten für viele Christen die größte Ablenkung vom Glauben ist, die es gibt. Weil alles drumherum so wichtig wird. Das Essen, die Familienzeit, die Deko, das Haus muss geschmückt, es muss riechen, es muss geputzt sein. Man lädt ein und dann ist das Fest, da eine Weihnachtsfeier da und überall musst du gut aussehen, geschminkt sein, gute Klamotten, sauber haben. Alles ist so wichtig. Ich habe mit einer Frau gesprochen, die hat in Tränen gesagt, Matthias, Weihnachten und die ganze Adventszeit ist die Zeit, wo ich am wenigsten Bibel lese, wo ich am wenigsten bete, wo ich am wenigsten mit Jesus lebe. Und dann habe ich ihr gesagt, klingt wie das Gegenteil von dem, was Gott will. Oder? Und ich möchte euch einladen und ermutigen, jetzt in dieser Adventszeit sich auf Christus zu besinnen, aufs Wesentliche. Guckt vielleicht, was lasst er weg von dem Ganzen drumherum und was macht ihr trotzdem mit. Aber lasst euch nicht in Druck und irgendwas ablenken von dem, worum es eigentlich geht an Weihnachten. Es geht um Jesus. Es geht darum, auch vielleicht mit Menschen in Kontakt zu kommen, die Jesus nicht kennen. Von ihm weitersagen. Sich selbst wieder mal füllen lassen von der Liebe Gottes. Hinschauen auf das, was Christus für uns getan hat. Vielleicht mal wieder das Leben reflektieren und ausräumen und wieder sagen, ich richte mich auf den Felsen ganz neu aus, ich will sein Wille tun. Wo tue ich denn nicht sein Willen in meinem Leben? Na, dann fange ich mal an und räume mal aus und nehme die besinnliche Zeit, um mich auf Christus wirklich auszurichten, um richtig Weihnachten quasi zu feiern. Und nicht quasi in diesen Trott reinzukommen, dass man sich ablenken lässt von den ganzen, ich meine, es ist ja auch schön. Ein schönes Festessen ist schön. Plätzchen backen ist schön. Weihnachtslieder ist schön. Ist alles schön. Es gefällt uns wunderbar, sonst würden wir es nicht machen, oder? Familienzeit, wunderbar. Werde ich auch haben. Aber trotzdem, bei all dem, was sowieso da ist, auf Christus fokussieren. Es geht um ihn. Und dazu möchte ich euch einladen, in dieser Adventszeit. Ich muss kurz gucken, weil ich jetzt ein bisschen abgewichen bin. So geht es auch ganz oft in der Gemeinde, dass man auch in der Gemeinde sich so ein bisschen verliert. Man schaut ganz oft auf, wir wollen Leute erreichen, wir wollen sie einladen, wir wollen es bequem machen. Man versucht immer so ein bisschen, ja, es sanft zu machen, sage ich einfach mal, oder gemütlich zu machen. Aber manchmal vergisst man, dass man einfach nur in der Treue ganz leicht nachfolgt. Und so wird man auch in der Gemeinde manchmal zu jemandem, der sich mehr an den Menschen und der Gesellschaft orientiert als an Christus. Und ich habe Gemeinden erlebt, die sich dann quasi verbiegen, das Evangelium ganz, ganz breit machen und alles andere wird wichtig. Aber das Wesentliche, Christus, der Fels, die Ausrichtung auf ihn, dass alle, die hier sitzen, sich auf Christus eins werden und auf ihn ausrichten, dass es darum geht, das wird so ein bisschen, rückt an den Rand. Und dann versucht man immer attraktiver, größer zu werden, immer mehr Leute einzuladen, immer mehr Programme zu fahren und dabei verliert man eigentlich die persönliche, lebendige Beziehung als Gemeinschaft, die sich alle zusammen auf Christus ausrichten. Und so gibt's viele Dinge, auch in der Familie gibt's da Mechanismen, die uns ablenken können von Jesus und von dem Eigentlichen. An Weihnachten, in der Gemeinde, egal wo. Mose schlägt nicht nur auf den Felsen, er redet auch zu dem Volk, also Fehler Nummer 1, er schlägt, Fehler Nummer 2, er redet zu dem Volk, Fehler Nummer 3, sein Satz, den er sagt zu den Menschen, zeugt von Unglauben. Er sagt, werden wir wohl aus diesem Felsen Wasser hervorbringen? Wird Gott es wohl machen? Er sagt nicht, und der Herr schenkt euch jetzt hier Wasser, sondern er stellt eine sehr zweifelnde Frage, werden wir wohl Wasser aus diesem Felsen haben? Er zweifelt. Sein Satz ist voller Zweifel. Und Zweifel ist keine leichte Sache, auch in unserem Leben. Mit Zweifel können wir sehr viel blockieren. Es gibt da so einen Spruch, ja, du kannst nichts dafür, wenn ein Vogel dir auf den Kopf kackt. Du kannst nichts dafür. Aber du kannst was dafür, wenn ein Vogel ein Nest auf deinem Kopf baut. Ja. Und so ist es auch ein bisschen mit den Zweifeln. Zweifeln sind ganz normal, gehören zum Glaubensleben dazu und können auch ganz gesund sein. Aber du hast die Verantwortung, auch mit deinen Zweifeln gottgemäß umzugehen. Sonst können deine Zweifel dich auch ganz schnell mal von Gott wegbringen und die Wahrheit, den Glauben zerstören. Und dann kannst du auch Schiffbruch erleiden. Das ist das Nest dann auf dem Kopf, was da gebaut wird. Da bist du ein bisschen selbstverantwortlich für. Aber Zweifel haben wir alle mal. Es passiert halt immer. Wir hatten schon mal einen Vogelschiss erlebt. Also ich hatte schon mal einen auf der Schulter. Ein paar gibt's. Super. Ja, ist auch immer wieder interessant, gell, wenn es passiert. Ja, also, naja. Also ich finde es ein Erlebnis. Ich bin ja Erlebnispädagoge, ich finde das ganz schön erlebnisreich. Manche können darauf verzichten, okay. Genau. So ist es eben gerade mit Mose, der hier zweifelt. Und das ist auch das, was später Gott ihm vorwirft. Gott sagt, Leute, ihr habt mir nicht geglaubt. Ihr habt mir nicht geglaubt und dieser Unglaube hat zu Ungehorsam geführt. Unglaube führt immer zu Ungehorsam. Und das ist das, was Gott ihnen zum Schluss vorwirft und worauf dann diese echt harte Strafe kommt. Und ich möchte euch ermutigen, in Glauben zu leben, der auch wirklich zu Glaubensgehorsam führt. Ja? Wenn ich sage, ich glaube an Gott, aber ich bin jahrelang voll mit Sorgen, das ist ein bisschen widersprüchlich. Glaube sollte ein bisschen Auswirkung haben auf dein Leben, auf dein praktisches Leben. Echter Glaube an Jesus Christus verändert dein Herz. Echter Glaube verändert dich, sodass du wirklich verändert durchs Leben gehen darfst und auch eben gerade so Sachen wie Sorge, Ängste, Nöte lernst, auf Gott zu vertrauen, abzugeben. Das ist ein Prozess, das ist nicht von heute auf morgen. Ich sage nicht, wenn du glaubst, ist alles Friede, Freude, Eierkuchen, du hast keine Sorgen mehr. Nein, aber je mehr du Gott kennenlernst durch das Wort Gottes und mit ihm lebst, desto freier will Gott dich machen von deinen Sorgen, von deinen Problemen, vor deinen Ängsten. Und das wünsche ich mir für euch als Gemeinde, dass ihr das erleben dürft, wie Gott frei macht. Frei macht von dem, was dich zerstört. Frei macht von Lebenslügen, die dich zerstören. Frei machen von Sorgen, von Ängsten. Durch den Glauben. Was eben gerade hier in dieser Geschichte leider das Gegenteil der Fall war. Ne? Sie haben nicht geglaubt. Sie haben nicht nach Gott gehandelt. Und der Ungehorsam war der Folge des Unglaubens. Und ich wünsche euch als allerletzten Punkt, dass wir in diesen Tagen, jetzt wenn die besinnliche Zeit kommt und immer wieder so viel von Jesus gesprochen wird, dass wir nicht nur über Jesus sprechen, sondern mit Jesus sprechen. Dass wir nicht in diese Schleife reinkommen, dass wir immer in der Gemeinde mit Freunden, wir reden immer über Jesus und Jesus und Jesus, aber die persönliche stille Zeit, one-on-one mit Jesus, ganz allein, du und Jesus, du und die Bibel, du und Gebet, dass das nicht zu kurz kommt. Dass die besinnliche Zeit wirklich eine besinnliche Zeit wird, wo ihr euch auf den Felsen ausrichtet. Nicht ablenken lasst von zu viel Trubel. Vielleicht überlegt als Familie, welchen Trubel sparen wir uns. Damit wir uns ausrichten. Was weglassen, damit wir uns ausrichten auf dem Felsen. Mit den Worten möchte ich enden und ins Abendmahl überleiten. Ich werde noch beten. Lieber Herr Jesus, vielen Dank, dass du jeden Einzelnen in diesem Raum liebst und kennst. Du kennst unsere Herzen, du kennst unsere Baustellen. Du kennst unsere Sorgen, unsere Probleme, unsere Ängste. Danke, Vater, dass wir dir nicht egal sind. Danke, Vater, dass du uns liebst ohne Ende und uns verändern willst in dein Ebenbild. Danke, Vater, dass du deinen Sohn gesandt hast hier auf diese Erde, dass wir diese Liebe in dir jeden Tag neu, wieder neu erkennen dürfen in deinem Wort, Herr Jesus. Dass wir nicht alleine durchs Leben gehen, sondern dass wir jemanden haben, der uns durch und durch liebt. Herr Jesus, du kennst all unsere Irrwege, wo wir uns verrennen, wo wir Nichtigkeiten wieder lieben, wo wir die Welt wieder lieben, das Fleisch, die Schönheiten dieser Dinge, dieser Welt lieben. Vater, führ uns zurück, auch gerade in dieser besinnlichen Weihnachtszeit. Führ uns zurück zu dir, zu dem Felsen. Der Grund, warum wir feiern, bist du, Jesus, was du getan hast am Kreuz. Dass du uns ewiges Leben schenken willst, dass wir jetzt schon ewiges Leben haben dürfen in dir und mit dir. Diese Heilsgewissheit, dass wir sterben, dass wir bei dir sein werden. Vater, ich möchte dir danken für die ganze Zusagen, die du uns gemacht hast in deinem Wort. Und dass wir ganz neu aufgehen dürfen in deiner Liebe als deine Kinder. Richte unseren Blick in dieser besinnlichen Weihnachtszeit auf dich, dass wir zum Zeugnis werden für dich. Dass wir uns Zeit nehmen, mit dir unser Herz auszuschütten und zu leben, Herr Jesus. Amen.